Und man merkt jetzt schon, finde ich, wie das komplex wird, weil wir verschiedene Variablen haben. Wir haben einmal den Marktplatz, der hat sozusagen eine unterschiedliche Nachfrage oder auch ein unterschiedliches Potenzial. Ich habe die einzelnen Produktgruppen, die einzelnen Produktportfolios, die sozusagen eine verschiedene Nachfrage haben. Dann kann das sozusagen je nach Marktplatz total variieren. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass zum Beispiel Dynatize in USA viel bekannter ist, zum Beispiel als eine andere Marke. Und dann habe ich das noch Thema auf der Plattform, dass sozusagen nach Saison das auch nochmal schwankt. Das heißt, ich habe sozusagen Faktoren, die innerhalb meines Sortiments zu berücksichtigen sind und die muss ich noch kombinieren mit den Markttrends. Und das zeigt vielleicht schon, dass das Thema doch nicht so ein No-Brainer ist, sondern man da eben wie regelmäßig raufschauen muss, ob das auch alles so hinkommt, was man sich da eigentlich überlegt hat und dann auch noch berücksichtigt, dass ich vielleicht auf einem Markt gänzlich neu bin und da gar nicht so profitabel sein kann, natürlich erstmal investieren muss und auch in Kauf nehmen muss, dass der ROAS erstmal viel schlechter ist vielleicht als auf dem Heimatmarkt.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Flo.
Hi Moritz.
Ja, heute haben wir uns mal ein Kundenbeispiel mitgenommen, was wir diskutieren möchten und euch zeigen wollen, wie ihr auf Amazon durch Werbung international skalieren könnt. Das Ganze mit einem ja recht interessanten, komplexen Beispiel. Das heißt, mehrere Marken, verschiedene Produktportfolios, hohe Budgets, Saisonalität spielt eine Rolle und die ganzen Marken sind historisch auch alle anders gewachsen. Das heißt, nicht einfach nur Copy-Paste der Kampagnen ab den nächsten Marktplatz in Advertising-Konsole und los, sondern hier braucht man deutlich mehr Strategie, muss sich deutlich mehr auch damit auseinandersetzen, ja, welche Budgets man hat, wo man hin möchte. Aber zuvor lass doch erstmal ein bisschen quatschen, was bei uns die Woche wieder passiert ist. Was hast du mitgebracht, Flo?
Erstmal musst du ja jetzt sagen, um welche Marke es geht, ne? Ich bin ein bisschen aufgekommen, auch drauf.
Selbst dich spann ich mit auf die Folter. Ja, okay. Du weißt es ja, wir reden über das Unternehmen Active Nutrition International GmbH und da kennt ihr vielleicht die Marken wie Powerbar oder Dymatize oder auch Premier Protein. Das sind so die drei bekanntesten Marken von denen und die werden wir heute mit euch durchgehen.
Ja, mega. Ich freue mich drauf. Also begleiten ja schon eine ganze Zeit jetzt und haben da viel gesehen. Darum freue ich mich, dass wir das jetzt mal so ein bisschen genauer durchgehen. Ich bin ja auch dieses Jahr mit dem Thema Ads international skalieren auf einigen Bühnen unterwegs. Das erste Mal jetzt auf dem Amazon Sales Kongress im März. Also war natürlich auch in den Vorjahren immer da, aber das erste Mal mit dem Vortrag auf der Bühne. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und darum ist ganz cool, dass wir jetzt schon mal so ein paar Hintergrundinfos im Podcast hier droppen. Ja, einmal vorab. Eine Besonderheit, die uns erreicht hat, das passiert hier jetzt auch nicht jeden Tag, und zwar haben wir eine Anfrage bekommen vom großen Hersteller für Werkzeugen und der möchte gerne einen Vortrag von uns haben. Das machen wir schon seit vielen Jahren, besuchen da immer wieder verschiedene Unternehmen, aber das Thema war jetzt ein besonderes. Es geht nämlich darum, dass die Head-Offs aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, insgesamt 7 verschiedene Länder, und man da mit einem Impulsvortrag reingeht mit der Fragestellung, wo steht Amazon in 10 Jahren? Und das ist eben auch für uns was Besonderes, ne? Weil wir beschäftigen uns natürlich mit der Fragestellung, aber das ist wirklich beim Unternehmen, was sich so schnell wandelt, halt absolute Glaskugel. Dementsprechend freue ich mich total, dass wir das da ausarbeiten, da mal tiefer reingehen und mal schauen, welche Perspektiven wir da öffnen. Wie sieht's denn bei uns intern aus? Ich glaube, es gibt Team-News. Schieß gerne mal los.
Genau, wir sind ganz gut in der Planung, was unser Team angeht, denn wir haben 4 neue Mitarbeiterinnen, die wir begrüßen dürfen. Zum Beispiel den Benjamin, der als E-Commerce Consultant bei uns anfängt. Der hat jahrelange Erfahrung mit großen Markenherstellern und Händlern. Der hat da mehrfach das ganze Marktplatzgeschäft aufgebaut, auch über Amazon hinaus. Das heißt auch Marktplätze wie Otto gesehen, aber auch was dahinter passiert. Das heißt die ERP-Systeme wie JTL oder Plenty Markets. Und das Coole hat wirklich genau das gesehen, was wir auch tagtäglich mit unseren Kunden machen. Das heißt komplexe Verkaufsmodelle. Das heißt die Kombination aus einem eigenen Seller-Account für die eigene Marke, einem Vendor-Account und dann noch etlichen Händlern, die auch auf Amazon mitmischen möchten. Genau, Benjamin startet jetzt bald, ist richtig heiß, geht natürlich trotzdem nochmal in unsere ja ungefähr 6-monatige Ausbildung nebenbei, um nochmal weiter dazu zu lernen. Und darüber hinaus gibt es 3 neue Marketingmanager, die auch in Kürze anfangen. Die werden wir sicherlich auch nochmal auf LinkedIn bald vorstellen.
Ja, sehr cool. Ich finde, mit jedem, der hier neu ins Team kommt, kommen ja auch einfach immer Erfahrungen rein. Ne? Also auf der einen Seite natürlich Amazon-Know-how, auf der anderen Seite haben die Leute ja auch nochmal vieles anderes gesehen. Gibt es bestimmte Branchen oder bestimmte Branchenerfahrungen, die zum Beispiel Benjamin jetzt mitbringt?
Man kann sagen, auf jeden Fall Möbel. Und dann hat er halt bei einem Händler auch ganz, ganz viele verschiedene Bereiche gesehen. Ist da seit Jahren wirklich aktiv. Von daher würde ich sagen, ja, Möbel kann man nennen. Ansonsten hat er aber auch recht viele Kategorien schon gesehen.
Ja, okay. Ja, ist ja mal angenehm, weil wir sehen ja doch, wie krass dann doch die Unterschiede sind. Ne? Zwischen sowas wie Möbel, FMCG und so, da muss man sich ja doch immer reindenken. Von daher kann man ja auch irgendwo stolz sein, dass wir mittlerweile hier so viele Experten im Team vereint haben und in ganz vielen verschiedenen Branchen wie Consumer Electronics, DIY oder FMCG oder eben jetzt auch Möbel, Fashion, Erfahrung haben. Da bin ich immer gespannt und freue mich drauf, was die Leute dann doch hier alle mit reinbringen.
Ja, ich würde auch gerne nochmal was von letzter Woche aufgreifen. Da hatte ich ja kurz erzählt, dass wir mit unserem Analyse-Tool Robbed ein paar coole neue Features haben im Bereich Brandstore-Check oder Brand-Check. Das heißt, dass man jetzt bei uns mit ein paar Klicks für sein ganzes Sortiment herausfinden kann, ob die Marke überhaupt richtig auf Amazon angezeigt wird. Das heißt, es reicht nicht nur, die Marke richtig im System zu hinterlegen. Sie muss auch richtig angezeigt werden und der Brandstore, den man aufwendig gebaut hat, muss auch richtig verknüpft sein. So, und da hatte ich ja festgestellt oder auch darüber gepostet, dass zum Beispiel bei der Marke Bugatti 30% der Markenverknüpfung falsch sind. Und genau, das wollte ich mal aufgreifen, weil da gab es viele Kommentare zu und auch private Nachrichten von Herstellern, die das gleiche Problem haben, denen genau das begegnet, die zum Beispiel der offizielle Lizenznehmer von einer Marke sind, ist aber die Marke noch direkt vom Hersteller auch gibt und schon hast du das Problem, dass dein Brandstore nicht richtig verknüpft wird. So, das heißt, da wird viel diskutiert, viele sehen das Problem. Ich würde aber nochmal darauf aufmerksam machen, ja, es ist schwer zu lösen. Klar, man kann das nicht wegzaubern. Die Support-Cases, die man dazu aufmacht, funktionieren nicht immer. Problem ist aber, dass man sich da meistens gar nicht mit beschäftigt oder nur einmal. Wichtig ist aber, das wirklich regelmäßig zu prüfen. Von daher, wenn auch ihr irgendwie solche Thematiken habt oder es noch gar nicht überprüft habt, schreibt uns gerne, wir würden gerne mal so eine Produktliste von euch durch den Scan schicken.
Ja, es macht ja mittlerweile auch Spaß, das zu prüfen. Ne? Dass du einfach wirklich das mache ich häufig, dass man sich einfach mal eine ERN oder eine ASIN-Liste zuschicken lässt, Hersteller, dann wirft man das in die Software rein und kriegt binnen weniger Minuten halt den hinterlegten Markennamen für das Produkt. Das ist ja wirklich angenehm, wenn man dann irgendwie priorisieren muss und jetzt dann auch irgendwie so eine Strategie für Amazon plant und mal gucken muss, okay, wo haben wir denn auch low-hanging fruits? Und das ist ja, wenn ich jetzt Geld investiere oder Zeit investiere, um einen tollen Brandstore irgendwie zu bauen, aber bei 30% meines Sortiments kommt man von dem Produkt einfach nicht darauf, dann ist das ja einfach bitter. Und ich glaube, das war ja auch etwas, was dann da auch geschrieben wurde, ne? Also, dass es dann nicht verknüpft wird. Und ich glaube, viele haben gar keinen Überblick. Also, bei jedem Produkt sein jetzt, was tatsächlich konkret hinterlegt ist.
Absolut. Okay, lass uns reinspringen ins Thema. Vielleicht kannst du ja nochmal vorstellen, was wir eigentlich für den Kunden bzw. unser Team genau geschafft hat.
Genau. Also, wir arbeiten jetzt seit einigen Jahren mit Active Nutrition zusammen. Das ist ein internationaler Vendor, also in mehreren Märkten aktiv. Und gerade jetzt von 2020 auf 2021 konnten wir in die Ad-Sales nochmal ca. 150% steigern und parallel den ARKOS halbieren. Das heißt, die Profitabilität auch deutlich verbessern. Und das ist eben unter anderem darauf zurückzuführen, dass man einfach richtig internationalisiert hat, also die Advertising-Kampagne. Und da kann man einfach viel richtig und viel falsch machen. Und dementsprechend wollen wir da heute mal so ein bisschen genauer raufschauen. Das ist natürlich nicht für jede Marke anwendbar, aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man einfach mal Fälle bespricht, dass ein bisschen Kopfkino entsteht und man einfach schauen kann als Zuhörer, okay, was übernehme ich für meine Marke und was auch nicht.
Gib uns mal einen Überblick. Vielleicht kurzer Kommentar. Bei Active Nutrition. Du hast gerade gesagt, von 20 auf 21. Kurzer Kommentar. Natürlich betreuen wir die auch weiterhin und weiterhin auch so erfolgreich, aber das sind halt die Zahlen, also die Case Study, die wir halt rausgeben dürfen. Ne? Deshalb sprechen wir jetzt sozusagen über diese Zahlen.
Genau, ja, gut, dass du es nochmal sagst. Also letztes Jahr war Ja, war natürlich auch ganz gut, so dementsprechend. Ja, aber die Case Study, wie es halt immer ist, gerade wenn man mit größeren Marken zusammenarbeitet, sind diese Freigabeprozesse immer gar nicht so ohne, gerade wenn man es ein bisschen detaillierter aufarbeiten möchte. Und das dauert dann auch einfach eine gewisse Zeit. Ne? Von daher freuen wir uns, dass wir jetzt über den Case einfach mal ja so durchgehen können. Und wir hoffen, dass wir das natürlich auch nochmal irgendwann fürs Jahr 21, auch 22 machen können, denn auch da ist wieder viel passiert. Da sind wieder andere Hebel zum Vorschein gekommen. Aber immer langsam jetzt erstmal starten wir erstmal mit dem Jahr. Gib uns doch mal einen Überblick über die Markenwelt von Active Nutrition.
Ja, wir haben hier drei Marken, die wir betreuen und die internationalisiert werden sollten. Das eine ist Powerbar im Bereich Sportlernahrung anzusiedeln, macht zum Beispiel Proteinriegel oder auch Powergels und kennt viele vielleicht auch aus manchen Sportarten, die das besonders beworben wird, wie zum Beispiel dem Radsport. Dann gibt's Dimetize, das ist sozusagen eine Marke für hochwertige Supplements, die kommt ursprünglich aus den USA. Jetzt schon mal sozusagen hellhörig werden, weshalb ich meinte, es wird sozusagen komplex. Das heißt, hier wurden nicht irgendwie drei Marken vor zwei Jahren in Deutschland aus dem Boden gestampft, mit ein paar anderen Produkten und sollen jetzt groß gemacht werden, sondern die Historie ist hier halt auch schon ganz anders. Und das spielt nachher natürlich in der Strategie eine wesentliche Rolle. Die Marke ist also eher bekannt in der Bodybuilder-Szene. Damit auch Premier-Protein und das ist eher so ein gesünderer Snack mit Protein, auch Proteinriegel. Alle Marken müsstet ihr eigentlich aus dem Einzelhandel kennen, die sind eigentlich auch dort sehr stark vertreten.
Ganz genau, ja. Also ich kann auch sagen, Powerbar macht somit die leckersten Fitnessriegel. Also wir haben, als wir damals gestartet sind, haben wir ein großes Paket bekommen. Da kamen dann über die Jahre auch einige Pakete an. Und egal, wie sportlich die einzelnen Leute hier sind, alle essen diese Riegel gerne. Diese Riegel sind wahnsinnig schnell weg. Das heißt, mal ein Tipp für alle Moveseller, wenn nächstes Mal so ein Paket kommt, auf jeden Fall schon mal 3-4 sichern, weil die sind nicht lange da. Schoko Brownie ist meine persönliche Empfehlung.
Ich würde auch einmal korrigieren, es kam nicht nur einmal ein Paket, das kam mehrfach über die Jahre. Aber du hast recht, es war immer sehr schnell wieder weg.
Ja, was ist dein Favorite so von der Geschmacksrichtung?
Boah, kann ich dir nicht sagen, ich bin aber auch schmerzfrei und zieh die mir alle rein.
okay, ja. Also ne, dann nochmal hier Schoko Brownie für einen guten ja. Einstieg. Das ist es.
Genau, das ist so das Setup. Vielleicht können wir ja mal grob sagen, welche Phasen vor einem liegen, wenn man jetzt vorhat, international erfolgreich zu werden. Wir nehmen es einfach mal an, ich bin irgendwie aktuell nur in Deutschland aktiv mit meinen Marken und möchte die jetzt auf die verschiedenen Marktplätze, zum Beispiel innerhalb von der EU, auf Amazon ausweiten. Welche Phasen würdest du da grob zusammenfassen?
Genau, also ich würde drei Hauptphasen definieren, die man natürlich nachher weiter runterbrechen kann. Im Wesentlichen ist es am Anfang einmal so eine Research-Phase. Da geht es einfach wirklich darum, die verschiedenen Märkte vernünftig zu erfassen. Gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer rein und eben zu bewerten, welchen Markt liegt welches Potenzial und wo gehe ich rein, mit welchen Produkten. Dann nach der Research-Phase kommt die ja, Budgetplanungsphase, die Budgetallokation. Wie viel Budget mache ich in dem Land entsprechend frei? Wie verteile ich das zwischen meinen einzelnen Produkten, zwischen den verschiedenen saisonalen Abschnitten etc.? Und als dritte Phase kommt dann die tatsächlich Kampagnenstrategie. Das heißt, wie kriege ich meine Marke, wie kriege ich einzelne Produkte da nach vorne. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen die einzelnen Phasen durch. Start du doch gerne mal mit der Research-Phase und gib uns mal einen Überblick, was uns da erwartet.
Ja, genau. Research heißt für mich ja auch, dass ja der ganze Markteintritt, die ganze Vorbereitung, sicherlich auch das Thema Content. Das heißt erstmal alles zusammenwerfen, was ich hier eigentlich vorliegen habe und auch zu schauen, was eigentlich meine Ziele sind. Und da ist sicherlich auch das Thema Rechtliches nicht unwichtig, das heißt, darf ich die Produkte überhaupt auf allen Marktplätzen verkaufen? Gibt es vielleicht seitens Amazon Beschränkungen? Gibt es vielleicht auch andere rechtliche Beschränkungen innerhalb dieses Landes? Und das sind sicherlich so ja die größten Prioritäten, dass ich das erstmal herausfinde, bevor ich irgendwie detailliert in der Advertising-Strategie reingehe. Und an unserem Beispiel gibt es einen interessanten Fact, den uns hier in dem Fall Finn rausgeschrieben hat, der auch den Kunden betreut. Dass es in UK wohl ein neues Gesetz gibt, wodurch ich zu süße Produkte nicht bewerben darf, die halt auf anderen Marktplätzen wie zum Beispiel Deutschland noch funktionieren. Und das sollte ich natürlich direkt berücksichtigen und dann direkt auch in meine Sortimentsstrategie einfließen lassen. Ja.
Ja. Ja, das alte Zuckerthema. Ne? Ich weiß noch, ich habe als Kind immer Bionade gekriegt.
Von meinen Eltern. Da ist gar kein Zucker drin. Ne?
Cola und so.
Nur Wasser. Ne?
Ja gut, okay. Das haben meine Eltern dann damals bewertet. Auf jeden Fall gab es da nicht irgendwie Cola, Sprite und so weiter. Und ich fand das auch nicht gut.
Ja.
Aber gut. So ist es. Ich kann bis heute nicht so richtig Bionade trinken. Schade eigentlich.
Habt ihr noch nie gesehen in der Bionade?
Ja. Ja, und das auch aus Gründen. Genau, ich glaube, es wäre jetzt auch nochmal ganz gut zu sagen, um welche Marktplätze es hier jetzt überhaupt geht. Das ist also Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und UK. Wie du schon gesagt hast, so ein Dimetize, die spielen natürlich insbesondere im US-Markt eine Rolle, aber da ist es auch bei Active Nutrition sowie bei vielen anderen Unternehmen, das läuft dann, da ist die jeweilige Ländergesellschaft dann dafür zuständig und da geht es natürlich auch mit der Zeit darum, wie man so eine globale Steuerung erreicht. Ne? Das ist ja so ein Thema, was ganz viele Unternehmen vor der Brust haben. Wenn ich mit vielen Ländergesellschaften reinstarte, was Vorteile haben kann, habe ich natürlich jetzt bei so einem Kanal wie Amazon, der sich sehr gut global aus einem Land, wo sehr viel Know-how sitzt, steuern lässt, dass man das natürlich von der Organisationsstruktur erstmal umbauen muss. Und dementsprechend ist es Stand jetzt noch nicht so, dass wirklich alle Länder global gesteuert werden.
Ja, genau. Also ich habe die rechtlichen Voraussetzungen. Dann haben wir natürlich das Thema Marktpotenzial. Wir wollen hier möglichst Hands-on-Tipps geben und nicht lange rumschwafeln. Das heißt, ja klar, schaut euch natürlich Brand Analytics an, sozusagen das Amazon-Tool, um zu verstehen, welche Keywords, welche Produkte wie wichtig sind, auf welchem Marktplatz, ne? Wie wird danach gesucht, sind vielleicht Proteinriegel auf einem Marktplatz wichtiger als auf dem anderen. Ja, schaut euch natürlich auch andere Drittanbieter-Tools an. Kontaktiert auch uns, auch wir machen das regelmäßig. Ich erinnere mich, dass wir es auch für Hammer Sport gemacht haben damals, für andere Marktplätze. Für Dunlop haben wir es gemacht. Ihr seht, wir machen viel im Bereich Sport und Fitness. Auch da haben wir durch unsere Analysen sozusagen die Marktpotenziale erschlossen. Das heißt, die Daten sind ja da, die muss man zusammensuchen, die muss man interpretieren und dann schauen, wie man vorankommt. Und ein Beispiel hier in unserem Case ist, dass wir dann herausgefunden haben, dass ein Proteinriegel, hier in dem Fall Chocolate Brownie, in Deutschland, Italien richtig stark ist. Das war ganz das Gegenteil in Spanien. Da hat halt ein isotonisches Sportgetränk viel besser funktioniert von der Marke. Das heißt, ich glaube, man hat nicht selten auch vorab falsche Eindrücke, Vorurteile, was wo funktioniert oder geht davon aus, dass die Top-Produkte eben auch auf anderen Marktplätzen auch gut funktionieren. Und das sollte man vorher eben erstmal herausfinden.
Ja, genau. Und natürlich auch nicht nur die Marktdaten auf Amazon prüfen, sondern auch prüfen, okay, findet meine Marke schon in den anderen Märkten statt? Habe ich da eine gewisse Bekanntheit? Oder zum Beispiel können die Produkte auch bereits in Stores wie im Decathlon vorhanden sein. Die Marke könnte bereits durch Sponsorings, von diesem Fall jetzt Sportevents, präsent sein. Powerbar ist zum Beispiel beim Ironman, bei verschiedenen Radrennen, Marathon-Events einfach sichtbar und genießt dadurch schon in bestimmten Ländern einfach eine gewisse Markenbekanntheit, wo man natürlich super drauf aufbauen kann. Und da muss man natürlich auch immer gucken, was die Markenteams für die jeweiligen Länder schon gemacht haben. Weil wir sind ja im Advertising gestartet, ne, machen das europaweit, bauen das aus. Aber es gibt ja noch andere Bereiche, die da wichtig sind. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was wir da schon für eine Ausgangssituation gefunden haben, worauf wir aufbauen konnten.
Ja, also ich meine, wir wollen das Thema, glaube ich, Content in diesem Podcast jetzt nicht wieder ausschlachten. Da haben wir schon, glaube ich, viele coole Folgen zu gemacht. Auch im Blog bei uns findet man viel Tipps zum Thema Content. Das heißt, natürlich ist auch die Produktdatenqualität, die Basis hier auch wieder entscheidend, dass man überhaupt in anderen Marktplätzen skalieren kann, dass man dort die Advertising-Budgets hochfahren kann und profitabel werben kann. In dem Fall hat der Kunde sehr gut mitgearbeitet, hat sehr gutes Content-Material, sehr gute Produktbilder, sehr gute Visuals bereitgestellt. Von daher, das war sehr erfreulich. Vielleicht hier einfach der Tipp, schaut eben, wo habt ihr welches Potenzial und dann müsst ihr nicht einen nach dem anderen Marktplatz euer komplettes Sortiment erstmal von oben bis unten optimieren. Vielleicht aber nach Pareto-Prinzip optimiert erstmal die wichtigen Produkte, testet dann an. Wir sind aber auch kein Fan davon, dass man nur ein, zwei Produkte nimmt, daran dann den Test drauf auslegt. Man soll das schon etwas größer machen, aber mit Sicherheit muss man nicht erst sein komplettes Sortiment von oben bis unten optimieren. Oder was meinst du?
Ja, ja, ich sehe das auch so. Ne? Also das ist einfach toll, dass da schon eine gewisse Grundlage auch vorhanden war jetzt hier. Das heißt, wir haben da schon einfach auf hochwertiges Bildmaterial zurückgreifen können. Gewisse Content-Grundlagen waren da. Das heißt, man hat diese berühmte Retail Readiness. Das ist so ein typisches Beispiel, wo man dann auch als Marke, wenn man gewisse Inhouse-Strukturen auch hat, sich sehr gut so eine Marktplatzstrategie zwischen sich selbst und einer Partneragentur zum Beispiel aufteilen kann. Weil das muss man hier sagen, hat hier sehr gut funktioniert. Während Powerbar sich da um Content-Themen kümmert, kümmern wir uns dann irgendwie um diese Skalierungsthemen im Performance-Advertising. Ja, und das finde ich ist hier durchaus wichtig, dass man es nochmal erwähnt, denn wenn ich natürlich jetzt in Ländern noch gar nichts habe, ich habe kein Content, ich habe nur Bilder in deutscher Sprache oder so, dann wird es natürlich auch schwierig, da eine tolle Advertising-Performance hinzuzaubern. Das heißt, das geht halt wirklich Hand in Hand.
Ja, ja, man muss manchmal nachjustieren. Ne? Völlig klar, es wäre schon cool, wenn der Content richtig top ist. Umso besser wird es funktionieren. Da muss man sich sonst manchmal auch nicht wundern, aber man wird es herausfinden und kann ja auch sonst nachjustieren, dediziert dann im Content-Bereich.
Ja, absolut. Ich würde sagen, machen einen Haken an die erste Phase. Ne? Dann weiß man schon mal, wie ticken die verschiedenen Märkte, wie bin ich dort als Marke präsent, wie sieht es aus mit Such- und Kaufverhalten, gerade wenn ich Amazon Brand Analytics vernünftig durchsucht habe und ich weiß jetzt, in welchen Markt ich möchte. So, und jetzt kommen wir in diese zweite Phase, nämlich Phase der Budgetallokation. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, auf die Phase oder auf das Thema habe ich mich heute am meisten gefreut, weil ich behaupten will, das ist so die Krux, dass man das ordentlich macht. Und ich glaube, bei vielen fehlt das auch noch. Es geht viel zu schnell in die Kampagnenstrategie, es geht viel zu schnell in die Setup-Phase der Produktkampagnen. Denn ich habe jetzt nicht nur noch einen Marktplatz, sondern 2, 3 oder vielleicht sogar 5 bis 10 Marktplätze. Und immer noch habe ich ja irgendwie von meiner Geschäftsführung, von meiner Marketingabteilung ein Budget vorgegeben. So, wie setze ich das jetzt optimal ein? Und hier ist vielleicht unser wichtigster Tipp, dass das Budget nicht statisch ist. Jetzt nicht darauf bezogen, dass ihr je nach ROAS oder ACoS hochskalieren könnt, sondern dass es in den einzelnen Marktplätzen nicht statisch ist. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr das auch so weitergebt und auch erklären könnt, eben warum. Um vielleicht ein Beispiel zu nennen, in Deutschland habt ihr eine Kampagne, die out of budget geht, die extrem profitabel läuft, die genau eurer Strategie entspricht, dass ihr da dort mehr Umsatz machen wollt. Ihr habt aber in Spanien extrem viel Budget noch frei, was erstmal nicht eingesetzt werden kann, weil ihr da vielleicht ganz anders vorgeht, die CPCs anders viel strenger eingestellt habt. Das heißt, da läuft vielleicht auch alles richtig, aber das Budget kann gerade halt nicht komplett genutzt werden. Und da solltet ihr entweder automatisiert oder durch ein regelmäßiges Monitoring eben sicherstellen, dass das Gesamtbudget möglichst effizient ausgenutzt wird, aber immer noch die einzelne Strategie des einzelnen Marktplatzes genutzt wird. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen greifbarer machen, woran ich mich orientieren kann, wie ich mein Budget vielleicht auch in verschiedenen saisonalen Phasen pro Jahr einordne.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass ich überhaupt erstmal erkenne, welche saisonalen Phasen es halt gibt. Da kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man so etwas wie Brand Analytics, aber auch direkte Daten, die man bei seinem Amazon-Ansprechpartner, wenn man denn einen hat, erhält oder halt irgendwie bei Partnern wie uns, und dann schaut man sich mal an, okay, was gibt es in meinen Kategorien denn überhaupt für saisonale Schwankungen, was gibt es auch für Shopping-Events, ne, die für mich einfach eine Rolle spielen. Da gibt es ja mittlerweile so viele. Wir wollten ja sogar mal eine eigene Folge machen, ich hoffe, die kommt auch noch, wo wir einfach mal Bewusstsein dafür schaffen, wie viele Shopping-Events es mittlerweile auf Amazon gibt.
Wahnsinn. Ja, also unser Content ist fertig, kann ich dir sagen. Hat das Content-Team und unser Teamlead Marketing-Management Ole ready. Das heißt, da können wir, glaube ich, in den nächsten Wochen drüber sprechen.
Ja, ja, freue ich mich drauf. So, beim Fitness kennt, glaube ich, jeder diesen Fitness-Hype zum Jahresbeginn einfach. Der flacht jetzt so langsam ab. Habe ich persönlich auch gemerkt, Fitnessstudio ist einfach viel, viel voller. Und ich hoffe, das ändert sich. Ich hoffe, da verlieren jetzt erstmal viele wieder die Motivation, beziehungsweise machen vielleicht einfach auch draußen Sport, wenn es ein bisschen wärmer wird. Ist ja auch im Winter doof, auf jeden Fall hier in Deutschland. Und da wartet auch schon die erste Krux, dass das natürlich in Italien und Spanien ganz anders aussieht. So, während wir jetzt hier in Deutschland vielleicht eine Phase haben, wo viele Fitnesssportler im Winter sagen, okay, ich versuche jetzt erstmal Muskulatur aufzubauen und orientiere mich jetzt hier an Präparaten, die mir einen gewissen Massezuwachs, wo ich mir einen gewissen Massezuwachs von verspreche, wie zum Beispiel ein Kreatin, ein Weight Gainer oder ähnliches, und irgendwie in südlichen Ländern wie jetzt Italien, Spanien, wo einfach das ganze Jahr über Temperaturen so sind oder einen Großteil des Jahres, dass man irgendwie am Strand unterwegs ist, haben die vielleicht gar nicht so diesen Bedarf an Produkten, wo man einfach generell an Masse dann halt zunimmt, ne, wo dann eher irgendwie so einzelne Proteine besser laufen, aber nicht diese Masse aufgebaut wird.
Ja, vielleicht um es konkret zu machen hier, ja, wie hat sich das Budget dann verteilt im Bereich für Active Nutrition? Die Proteinriegel haben in diesem Fall das größte Budget erhalten, da die Zielgruppe hier nicht so krass greifbar war, also ein bisschen generischer. Und die Proteinpulver hat eine deutlich engere definierte Zielgruppe, die auch weniger direkte Konkurrenz hatte im Preissegment. Und das muss ich natürlich auch vorher herausfinden. Das heißt, ich habe ja einmal das Thema, wie wird sich das Budget bzw. die Nachfrage auf Amazon wandeln, was du gerade erklärt hast, ne? Saisonalität, was vielleicht auch unabhängig von meinen Marken ist, und dann nochmal bezogen auf meine Produkte, wie viel Budget ich welchem Portfolio eben zuweisen sollte, weil innerhalb sozusagen der Produktkategorie eine andere Nachfrage ist.
Ja, ja, da kommt es natürlich auch total darauf an, gehen Produkte komplett neu in den Markt rein. Ne? Wenn sie komplett neu reingehen, mal ganz losgelöst von Saisonalitäten, brauche ich natürlich irgendwie ein gewisses Budget, weil ich klassischerweise so drei Phasen durchlaufe. Ich habe am Anfang einmal so eine Boost-Phase, wo es erstmal darum geht, einfach den Artikel mit Reichweite auszustatten. Da spielen so Kampagnenformate wie Sponsored Display eine Rolle. Dann komme ich irgendwann in diese Balance-Phase, wo es darum geht, okay, ich will jetzt schon mal einigermaßen vernünftige Kosten-Umsatz-Relationswerte erzielen, beispielsweise zum Break-Even, und dann komme ich in die dritte Phase und das ist dann die Profit-Phase, wo ich dann auch sage, okay, ich habe hier meine Kosten-Umsatz-Relationsziele, die will ich erreichen, da will ich langfristig hin, und das hängt natürlich total davon ab, ob die Marke bereits in dem Land bekannt ist oder ob ich erst den Trust für meine komplett neue Marke schaffen muss. Das heißt, da gibt es Unterschiede, aber ganz wichtig nochmal, dass man auch das in der Budgetplanung berücksichtigt. Wenn ich komplett neue Produkte in den Markt gebe, dann habe ich da natürlich auch nochmal so eine besondere Budgetflexibilität, die damit einhergeht.
Ja, und man merkt jetzt schon, finde ich, wie das komplex wird, weil wir verschiedene Variablen haben. Wir haben einmal den Marktplatz, der hat sozusagen eine unterschiedliche Nachfrage oder auch ein unterschiedliches Potenzial. Ich habe die einzelnen Produktgruppen, die einzelnen Produktportfolios, die sozusagen eine verschiedene Nachfrage haben. Dann kann das sozusagen je nach Marktplatz total variieren. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass zum Beispiel Dynatize in USA viel bekannter ist, zum Beispiel als eine andere Marke. Und dann habe ich das noch Thema auf der Plattform, dass sozusagen nach Saison das auch nochmal schwankt. Ne? Das heißt, ich habe sozusagen Faktoren, die innerhalb meines Sortiments zu berücksichtigen sind, und die muss ich noch kombinieren mit den sozusagen Markttrends. Und das zeigt vielleicht schon, dass das Thema doch nicht so ein No-Brainer ist, sondern man da irgendwie regelmäßig raufschauen muss, ob das auch alles so hinkommt, was man sich da eigentlich überlegt hat. Und dann auch noch berücksichtigt, dass ich vielleicht auf einem Markt gänzlich neu bin, ja, und da gar nicht profitabel sein kann und natürlich erstmal investieren muss und auch in Kauf nehmen muss, dass der ROAS erstmal viel schlechter ist vielleicht als auf dem Heimatmarkt.
Ja, ja, und auch die Frage, wo investiere ich meine Werbebudgets? Ne? Also wir hatten auch zwischendurch die Phase, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen in ein neues Land, ein Produkt entwickelt sich gut, ne? Aber die Werbebudgets bei den Sponsored Ads laufen out of budget, aber wir sehen, dass parallel auch die organischen Rankings steigen und so, das heißt, es war nicht zu empfehlen, da jetzt einfach Sichtbarkeit runterzunehmen, weil das Ads-Budget out of budget ist, und dann sind wir ganz flexibel in den DSP-Topf geswitcht und haben DSP-Budget in den Bereich Sponsored Ads rüber geschoben, um eben diesen Aufwind, den es bei diesem besagten Produkt gerade gab, weiter zu nutzen. Und da sind wir in der Folge auch dann wirklich, haben uns auf echt guten organisch, also unbezahlten Plätzen zu relevanten Keywords platziert. Ne? Das heißt, auch zwischen den verschiedenen Budgettöpfen kann so eine gewisse Flexibilität, wie auch jetzt hier bei Powerbar, durchaus total hilfreich sein.
Ja, lass uns die Phase abschließen. Das heißt, wir haben unsere Budgets geplant, wir haben die vernünftig auf die einzelnen Marktplätze verteilt, wir wissen, welche Produkte wir wo anbieten. Das heißt, haben auch eine Art Sortimentsstrategie definiert. Beziehungsweise haben wir sie eigentlich schon definiert oder sollte ich jetzt erstmal tiefer reingehen in die Advertising-Konsole, in die Kampagnenstruktur? Ja, wie geht man hier vor und wie haben wir es im Fall von Powerbar gemacht?
Ja, also genau, jetzt geht es quasi rein in den Maschinenraum. Jetzt weiß ich schon mal, mit welchem Werkzeug ich kaufe, also welchem Budget ich da reingehe. Und jetzt gilt es natürlich darum, die richtigen Knöpfe zu drücken. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine Kampagnenstrategie je Marktplatz halt hat, ne? Und erstmal unterscheidet zwischen unerschlossenen und erschlossenen Märkten. Das heißt, wo ist meine Marke bereits bekannt, wo gibt es direkt, wo gibt es bereits eine Nachfrage. Das kann zum Beispiel jetzt in diesem, also hier war es jetzt so, dass wir in Deutschland und Spanien bereits eine markenbekannte Markensichtbarkeit halt hatten. Das heißt, da konnte man auch auf Brand Traffic zurückgreifen. Das heißt, da ist man eher Richtung Branding Performance von der Kampagnenstrategie gegangen. Und dann gab es noch unerschlossene Märkte. Das waren am Anfang Italien und Frankreich, wo man am Anfang eher auf Reichweite geht und auch mal Kampagnenformate wie ein Sponsored Display eben mit berücksichtigt, damit man da eben erstmal so ein, ja, so eine grundsätzlichen Reach, eine grundsätzliche Markenbekanntheit halt überhaupt aufbaut. Und dann ist es halt super wichtig, dass man sich das Ganze auf Produktebene so ein bisschen genauer anschaut. Was hast du dazu im Kopf?
Gut. Ich zurück nochmal zurück zu meiner Frage. Würdest du sozusagen sagen, dass man das Sortiment schon über die Budgets definiert hat oder dass du jetzt in der Advertising-Strategie das noch mehr herausfindest? Also das würde ich gerne nochmal aufgreifen und sozusagen diskutieren.
Mhm. Ja, genau. Also ich würde schon sagen, dass man sich jetzt die Produkte ganz genau anschaut und so eine Art Werbesortiment definiert. Denn man muss ja erstmal herausfinden, welche Produkte eignen sich denn überhaupt für die Werbung. Denn es gibt ja auch manche Produkte, die zum Beispiel sehr, sehr günstig sind, wo man aber trotzdem verhältnismäßig große Klickpreise halt hat. Das heißt, die Profitabilität ist direkt weg. Die günstigen eignen sich natürlich eher dazu, dass man die organisch abverkauft, weil man einfach eine schlechte Profitabilität hat. Und dann gibt es wiederum andere Produkte, ich sag mal so 15 Euro aufwärts, die ja sich immer auch sehr gut für die Bewerbung eignet. Natürlich auch Margensituation ist auch auf Produktebene ein zusätzlicher Entscheidungsfaktor, ne, der da sehr, 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 sehr wichtig ist. Und dann kann man schon sagen, dass es eben je Produkt und je Produktart durchaus unterschiedliche Strategien gibt.
Ja, nee, finde ich gut. Also das würde ich bestätigen. Das heißt, am Anfang bei der Budgetallokation gehe ich vielleicht noch ein bisschen allgemeiner in die Sortimentstrategie rein. Dann geht es in die Kampagnenstrategie. Und vielleicht kann man ja auch festhalten, dass ich in der Kampagnenstrategie, in dieser Phase auch testen darf. Das heißt, auch da muss ich ja nicht nur spekulieren. Ja, ich kann versuchen, mir gewisse Benchmarks zu holen. Haben wir auch gleich nochmal ein paar Tipps, wie man da rankommt. Aber ich kann ja auch in dieser Strategiephase schon mal kleine erste Tests anlegen, um dann zu verstehen, genau was du meinst, was ist vielleicht mein Werbesortiment, weil ich vielleicht schon weiß, okay, da muss man damit rechnen, da komme ich nicht unter ein CPC irgendwie von 40 Cent, da schaffe ich keinen ROAS von irgendwie mindestens 10 und schon ja, verändert sich natürlich auch wieder die Sortimentstrategie. Ja, genau, in dem Fall von unserem Kunden war Powerbar sehr stark in Deutschland. Diamond Heist war sehr stark in Spanien und Prime Protein haben wir dann ein bisschen defensiver aufgestellt. Wie schon eingangs erwähnt, Diamond Heist war schon sehr bekannt in der US-Szene und da haben wir halt auch gemerkt, dass es da erhebliche Unterschiede gibt, als wir die auf die europäischen Marktplätze gebracht haben. So, wir konnten hier aber deutlich, deutlich aggressiver auch in den USA vorgehen, weil die Markenbekanntheit schon vorhanden war. Das haben wir neben anderen Marken dann nicht gemacht. So, und um das vielleicht konkret zu fassen, auf die Bids, also auf die CPCs bezogen, in Deutschland und Spanien hatten wir eben dann bei den Marken Powerbar und Diamond Heist deutlich höhere Gebote, die wir vorgefunden haben. Die haben wir dann sozusagen toolbasiert, also mit Advertising-Software runterregulieren müssen. Und in UK haben wir auch höhere Bids angesetzt, da wir dort eine viel höhere Konkurrenzsituation hatten. Das heißt, ihr merkt, man kann vorher ganz, ganz viel spekulieren, ganz, ganz viel festlegen. Man kennt auch gewisse Sachen schon, gewisse Datensätze. Am Ende zählt natürlich aber auch, wie dort die Wettbewerbssituation vorliegt. Das heißt, wie aggressiv muss ich werben? Wie stark ist der Wettbewerb? Was würdest du denn sagen, wie ich vielleicht möglichst schnell, bevor ich auch Budget verschwende, an diese Daten eben herankomme?
Ja, genau. Mal kurz ein kurzer Nachtrag. Du hattest gerade US gesagt. Du meinst natürlich UK. Ja, also da kann man ganz klar sagen, gibt es mittlerweile Möglichkeiten, denn was du ja gesagt hast, was ganz wichtig ist, dass man sich natürlich auch die CPCs in den verschiedenen ja, Suchbereichen, verschiedenen Keyword-Bereichen anschauen muss. Und da sehen wir bei UK, und das haben wir hier gesehen, das sehen wir aber auch in vielen anderen Kundenkonten, dass UK häufig stärker umkämpft ist als zum Beispiel so ein Spanien, Italien oder auch Frankreich. Und das liegt einfach daran, dass diese Sprachbarriere in UK weniger vorhanden ist als in den anderen Ländern. Und das führt halt dazu, dass wir in UK häufig auch schon eine höhere Wettbewerbssituation haben und häufig auch höhere Klickpreise, Und deshalb lohnt es sich total, auch mal die anderen Märkte, wo die Hürde durch die Sprachbarriere vermeintlich erstmal höher ist, trotzdem anzugehen, weil man da vielleicht ein niedrigeres Klickpreisniveau und trotzdem entsprechenden Traffic hat. Ja, wo kriegt man das her? Auf der einen Seite natürlich irgendwie Learning by Doing, das heißt einfach mal so ein paar Kampagnen anlegen und gucken, okay, was purzeln da für Klickpreise raus. Auf der anderen Seite kann ich auch ganz empfehlen, über jetzt Partner wie uns oder auch wenn ihr entsprechend groß seid und direkten Kontakt zu Amazon habt im Vendor-Modell, dass ihr euch Benchmarks von Amazon schicken lasst. Ne? Zum Beispiel gibt's da eben auch Infos zum Thema durchschnittliche ROAS-Werte, durchschnittliche CPCs und so weiter. Und das kann dann schon ein sehr guter Anhaltspunkt sein. Das würden wir auch eigentlich jedem empfehlen, also ein Mediaplan.
Ja. Vielleicht auch abschließend, auch hier kann man natürlich nicht pauschal sagen, mit welchem Marktplatz man jetzt wirklich starten sollte. Wollt ihr immer profitabel sein, wollt ihr möglichst schnell profitabel anbieten, dann sucht ihr vielleicht eher die nischigeren Marktplätze, die nicht so viel Konkurrenz haben. Das wäre in diesem Fall dann nicht UK. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt möglichst schnell hohe Umsätze generieren, die Profitabilität ist nachrangig, die kann man irgendwie nachsteuern, ja klar, dann geht ihr auf den Marktplatz. Aber ich glaube, das ist klar, dass man das nicht pauschal bewerten kann. Da müsst ihr sozusagen in eure Ziele gucken, wonach ihr auch messt. Geht ihr nach Deckungsbeiträgen? Wie ist das Ganze eigentlich bei euch verankert?
Ja, alright. Hast du noch einen Affiliate-Link, falls jetzt jemand Lust auf Power Bar Riegel hat, den wir droppen können?
Nee, ja, nicht. Den will ich selber oft.
Liefern wir nach. Ja, okay. Hast du noch was oder machen wir
einen Genau, wir haben drei Phasen definiert. Am Ende wird natürlich dann die Kampagnenoptimierung kommen. Die stetige Optimierung, die ist natürlich ähnlich, als wenn ihr auch nur das Ganze in einem Marktplatz optimiert. Und ich glaube, sonst kann man alle Tipps auch hier wieder adaptieren. Das heißt, ihr merkt schon, das sind alles keine einmaligen Phasen, sondern das Ganze wiederholt sich immer wieder, weil der Markt eben so dynamisch ist und man eben auch schauen muss, was wie ankommt. Ich kann eigentlich nur noch den Tipp einmal aufgreifen, dass man halt aufpassen muss, sich einen Überblick zu verlieren. Das heißt, man vielleicht dann schnell das auswertet und vielleicht auch von der Geschäftsführung die Info kriegt, hey, kann doch nicht sein, wir sind ja insgesamt jetzt hier viel unprofitabler geworden, bitte pusht doch wieder diese Kampagnen, die hier viel profitabler laufen, die einen höheren Deckungsbeitrag haben und dann außer Acht lässt, ja gut, wir sind hier aber gerade noch in der Anfangsphase, vielleicht in Spanien und in Frankreich und wir haben uns eben auch notiert, dass wir die ersten 3 bis 6 bis 9 Monate eher im Bereich ROAS 5 sind und danach im Bereich ROAS 10 gehen. Ne? Das heißt sozusagen nicht nach 2 Monaten wieder sagen, okay, sieht der jetzt ein Tick schlechter aus overall, sondern die Strategie auch konsequent dann weiterfahren.
Absolut, ja, unterschreibe ich so. Alright, das einfach nur mal, dass ihr einen Überblick bekommt, wie andere Marken das machen, haben wir uns auch vorgenommen, dass wir Themen möglichst immer mit einem Beispiel einer konkreten Marke hier durchgehen wollen, weil wir einfach glauben, das ist viel, viel greifbarer, ist angenehmer zu konsumieren. Und es ist auch mal ganz interessant, wenn es nicht die eigene Branche ist, mal so über den Tellerrand zu schauen, wie es anderen so geht und wie andere so vorgehen. Genau. Abschließend haben wir noch ein paar kurze Tipps für euch. Ich fange mal an mit einem Webinar-Tipp. Wir machen ein gemeinsames Webinar bzw. eine Diskussionsrunde mit Bird. Bird ist ein großer Logistiker für E-Commerce-Unternehmen. Geht um das Thema Wachstumsturbo auf Amazon zünden. Und sicherlich haben einige mitbekommen, mittlerweile gibt es auch Seller Fulfilled Prime. Und in dem Webinar spreche ich mit der Petra Dobroka ist die Co-Founderin von Bird. Und da gehen wir einfach auf die verschiedenen Verkaufsmethoden, auf die Wachstumshebel auf Amazon ein. Findet ihr auch bei uns auf der Eventseite. Ist kostenlos. Schaut da gerne rein. Hast du noch was mitgebracht?
Ja, ich habe heute noch 2 Content-Tipps mit. Das heißt, ihr geht mal wieder auf movesell.de/blog und da haben wir 3 Fakten zu Amazon-Kontosperrung mit einem Partner notiert. Da haben wir einen coolen Partner gefunden. Das heißt, wenn euch das Problem mal begegnet, denkt ihr an uns. Und ansonsten würde ich gerne nochmal featuren den Year in Review 2022 von Marketplace Pulse, also Marktplatz Puls auf Englisch. Kennt ihr vielleicht auch, die machen recht viel Datenerhebung und die gehen das Thema Marktplätze weltweit, die ganze Entwicklung pro Marktplatz nochmal durch. Alles sehr zahlen- und faktenbasiert. Das kann ich jedem am Herz legen, der im Marktplatzbereich tätig ist, das einmal eine Stunde in Ruhe durchzulesen.
Absolut. Moritz, hat Bock gemacht. Ich bin froh, dass wir das Thema hier angegangen sind. und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Jo, cool, dann bis nächste Woche. Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.